Auch von meiner Seite einmal allen guten Morgen. Es ist eine Freude, euch zu euch sprechen zu dürfen, gerade um das extrem wichtige Thema der Ehe und Familie eines Ältesten. Die Ehe und Familie eines Ältesten ist weiterhin das Gradmesser des Gemeindeleiters, jedes Gemeindeältesten. Ist seine Ehe kein Vorbild, ergibt sich zwangsläufig die Frage, wie kann er dann die Verantwortung über die Gemeinde bekommen? Wenn er im Kleinen nicht treu ist, wie kann er dann im Großen treu sein? Wo eine Vielzahl von Ehen, wie es eine Vielzahl von Ehen gibt, die er als geistlichen Leiter vorstehen sollte. 1. Timotheus 3, Vers 2 bis 5 sagt, nun muss ein Aufseher untadelig sein, ein Mann einer Frau. Und weiter steht es in den Versen, seinem eigenen Haus gut vorstehen und Kinder in Unterordnung halten mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorstehen weiß, wie wird er für die Gemeinde sorgen? Berechtigte Frage. Titus 1,6 sagt, wenn einer nun untadeliges Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung, Aufsässigkeit vorliegt, im Unterschied zur Welt. Wir sollen in dem Sinne ein Vorbild sein von der Ältestenschaft, von der Gemeinde her. Eine gesunde Ehe ist die Messlatte für die Qualifikation eines Gemeindeleiters. Nochmal. Die Ehe ist die Messlatte für die Qualifikation eines Gemeindeleiters. Wenn die Ehe eines Leiters nicht in Ordnung ist, dann wird die Beziehung zu seiner Frau automatisch seine Hauptaufgabe anliegen, bis diese wieder in gottgelebter Weise ein Vorbild ist. Es ist für uns Männer nicht optional, wie wir mit unseren Frauen umgehen und wie wir unsere Ehen leben und wie sie aussieht. Gott will, dass wir unserer Ehe größte Aufmerksamkeit geben. Und zwar hier auf Erden. Mir ist egal, was ihr im Himmel macht, wir haben toll darüber gesungen, aber jetzt hier, was ihr jetzt machen müsst, das ist die Frage. Ihr müsst eurer eigenen Beziehung zu eurer Frau als Älteste, wenn das nicht in Ordnung ist, die größte Aufmerksamkeit geben. Es ist die wichtigste Aufgabe und Beziehung in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Es gibt nichts Wichtigeres. Dein Nächster ist deine Frau, nicht dein Kind, nicht deine Fußballmannschaft, nicht deine Studienkollegen, nicht deine Geschwister oder deine Mutter. Oder dein Vater, es ist deine Frau. Die Bibel ist eindeutig. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. 1. Mose 2, 24. Und das wird gleich noch dreimal im Neuen Testament wiederholt. In Matthäus 19, in Markus 10 und Epheser 5. Die primäre Beziehung für Männer in dieser Welt ist mit unserer Ehefrau. Das sagt Gott, der die Ehe geschaffen hat und uns zum Wohl geschaffen hat. Tatsache ist, dass gerade Ehen seit der Schöpfung der Erde und des Menschen unter Attacke sind. Das wissen wir, das erleben wir, das kann ich hören. Ich spreche mit so vielen Leuten und alle sagen, wir haben Probleme oder es gibt Probleme in unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, wie ich die lösen soll. Wenn ihr wisst, ich meine, Statistiken kennt ihr, 50% aller Ehen gehen kaputt. 50% jedes Jahr. Eigentlich müssten alle Ehen dann kaputt gegangen sein schon, aber das sind sie nicht. Wie gesagt, Gott hat uns eine Anweisung gegeben. Wir sind unter einer Attacke in unserer Gesellschaft. Der Nerv der Gesellschaft ist unter Attacke. Wenn der Feind könnte und Gottes Plan aufhalten könnte, Das wäre die Sache. Die Ehe kaputt machen. Dann sind alle die Prophezeiungen, alle guten Sachen dahin. Wenn der Teufel also jemanden schwächen will, dann die Ehe und vor allem die der Ältesten. Leute, wenn ihr der Gemeinde vorsteht und jeder weiß, dass es bei euch zu Hause knistert, könnt ihr so viel erzählen hier vorne. Werdet euch keiner ernst nehmen oder nur so ernst nehmen, bis ihr wieder aus der Gemeinde raus seid und wieder nach Hause fahrt. Macht euch nichts vor. Der Kampf um die Ehe nach Gottes Plan ist der zentrale Schauplatz, wo der Krieg der Ideologien in dieser Welt gefochten wird. Ich glaube, ich sage da nicht so viel und ihr wisst das alle. Und wir alle haben unsere Herausforderungen damit. Wenn wir das nicht selber haben und nicht selber in unseren Familien haben oder in unserem Bekanntschaftskreis, als Ältester haben wir das definitiv in unserer Gemeinde. Wenn einer sagt, er hat kein Problem mit Familien und Ehen in seiner Familie, bitte komm zu mir. Das ist die Tatsache, da musst du etwas wissen, was ich nicht weiß. Allein die Leute, die reinkommen in unsere Familie, in unsere Gemeinde, erleben wir tagtäglich Situationen, die herausfordernd sind. Was ist die Rolle von Mann und Frau? Wie gehst du mit Homosexualität um? Ach, darüber sprechen wir nicht. Das ist kein Thema bei uns. Nein, wirklich? Und eure Kinder? Und eure Enkelkinder? Und die Schüler, mit denen deine Kinder zur Schule gehen? Genderfrage ist nicht Vergangenheit. Das ist immer noch. Du kannst dir auswählen, wer du bist. Erziehungsfragen liegt bei den Eltern und nicht beim Staat. Egal, wie ihr das haben wollt, auch wenn wir in Deutschland leben, die Erziehungsfrage ist in eurer Hand. Wir müssen natürlich Rücksicht nehmen auf das, was der Staat sagt, aber wir haben die Möglichkeit, unsere Kinder zu erziehen und Gott wird nicht den Staat fragen, was hast du gemacht, sondern er wird uns fragen, was habt ihr gemacht? Was ist mit euren Kindern passiert? Wo wart ihr denn die Vorbilder? Wo habt ihr denn aktiv gewirkt? Scheidung, Wiederheirat, alles Themen, die wichtig sind. Alle diese Fragen sind zentral für uns, denn sie greifen den Kern des Glaubens an, der Gesellschaft. Das ist kein Nebenschauplatz, wie viele denken. Natürlich ist das Evangelium Jesu Christi die zentrale Botschaft, das ist klar. Aber die praktische Umsetzung eines gotterfüllten Menschen ist es, nach Gottes Plan zu leben. Wenn das Evangelium keinen Effekt auf dein Leben hat und uns als Ältesten schafft, warum sollen die anderen das glauben? Warum? Und was ich toll finde, hier von oben sieht man so viel schön, ich sehe viele Männer mit weißen Haaren oder keinen Haaren. Eine. Nein. Warum ich das gut finde, das Thema hört niemals auf. Du bist immer, nicht nur, dass du Ältester bist, älter, bedeutet, du bist auch ein älterer Mann, eigentlich, in vielerlei Hinsicht. Wir haben auch junge Älteste, natürlich. Aber das bedeutet, euch ist so viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, weil ihr leuchtet, weiße Haare, und weil Leute erwarten, dass ihr den Kampf gekämpft habt und ihr wisst, wie man mit Sachen in Ehen, Erziehung, Enkelkinder, Opa, Oma, all diese ganzen Sachen umgehen könnt. Sie erwarten das. Ihr seid die Vorbilder. Deshalb müssen wir das Thema ansprechen. Die Schrift sagt uns, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als im schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit euer Gebet nicht verhindert wird. 1. Petrus 3, 7. Es ist eine zentrale Stelle für uns als Männer, auch wenn das nur ein Vers ist wirklich und die Frauen haben 6 Verse, 1, 6, aber auf jeden Fall macht das deutlich, wenn ihr diesen Vers liest in einem Kontext, dass wir Männer Verantwortung haben. Wir haben Verantwortung in der Ehe. Und das ist das Erste, was ich ansprechen möchte. Wir müssen unsere Ehefrauen in gleichermaßen einsichtig als ein schwächeren Gefäß. Wir sind gemeinsam in der Gnade Gottes des Lebens. Und warum? Ganz am Ende, da steht damit, was? Damit was? Euer Gebet nicht verhindert wird. Stellt euch vor, und ich habe das vor Jahren hier schon mal die Botschaft von 1. Petrus 3, 7 gelehrt. Gott hört euch gar nicht, wenn ihr mit euren Frauen nicht umgeht, wie Gott es erwartet, wie sein Plan es sagt. Was dann? Er hört euch nicht. Und wenn er euch nicht hört, wie seid ihr effektiv? Uneffektiv als Älteste, uneffektiv als Ehemänner, uneffektiv als Vorbilder, uneffektiv in dieser Gesellschaft. Ihr habt euer Ziel verfehlt. Kümmert euch um eure Frauen. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, weil meine Frau sitzt hier. Und heute haben wir unseren 38. Hochzeitstag. So. Viele dieser Sachen muss ich mir selber predigen, ganz klar. Aber wenn wir den Text jetzt nicht in Einzelnen, ich möchte mal schnell durchgehen und uns daran erinnern, was wir als Ehemänner machen sollen. Wir sollen zärtlich sein mit unseren Frauen, weil sie eine Frau ist. Wir sollen mit ihr umgehen wie ein zerbrechliches, kostbares Gefäß. Das bedeutet, wir behandeln das nicht, wir werden da nicht irgendwelche Sachen mitmachen, Steine draufschmeißen, sondern wir werden das in Watte packen, in einer Art und Weise, dass es nicht zerbricht. Wir werden sie zerbrechlich, also lieblich behandeln. Wir sollen sie als eine weibliche, wird das auch übersetzt. Sie ist weiblich, das ist ein Unterschied zu uns. Das bedeutet, da ist was Besonderes an ihr. Der Kontext sagt schon, dass sie eine gewisse Sensibilität hat. Sie ist in gewisser Weise schwächer, auch körperlich schwächer in gewissen Weisen. Ich will nicht sagen in allen. Aber ich sage damit, Gott erwartet von uns, dass wir als die, die stärker sind, auch physisch stärker sind, dass wir unsere Frau beschützen, sich um sie kümmern. Manchmal ist das nicht so. Manchmal denke ich, hey, ihr Frauen kümmert euch zu viel um eure Männer. Die Männer sollten sich mal ein bisschen mehr ins Zeug legen. Aber das ist so, wenn wir faul werden, dann denken wir, hey, die Frau macht das so gut, lassen wir sie auch machen, dann kann ich was anderes machen. Nee, das sollen wir nicht. Wir sollen sie zärtlich behandeln. Schwächer kann übersetzt werden als auch eine Person, die kraftlos ist. Ein Ehemann behandelt seine Frau als eine Schwächere, hat nicht mit Erniedrigendes zu tun. Denkt daran, Gott liebt die Schwächeren. Gott liebt die Schwächeren. Gott möchte auch gerade die Schwächeren und die, die weniger Ehre in den Augen der Welt haben, segnen. 1. Korinther 1, 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise, nicht nach dem Fleisch, da sind nicht viele Mächtige, da sind nicht viele Vornehme, sondern das Törichte dieser Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschande zu machen, und die Schwachen in der Welt hat er erwählt, um die Starken zuschande zu machen, und die Unedlen in der Welt hat er und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit sie zurechtgebracht werden, was etwas ist. Das ist genau der Punkt, den ich hervorheben möchte. Gott achtet auf das Schwache. Und wir wollen Gottes Nachahmer oder beziehungsweise Vorbilder sein in dieser Welt. Dann ist von uns genau das Gleiche erwartet. Er sagt in 1. Korinther 12, Vers 22, vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Das sind genau, wir sind die Schwächeren. Die Frauen sind die Schwächeren und wir sollen uns um sie kümmern. Jakobus 2, Vers 5, hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben sind? Würde und den Erben des Reichen, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. 2. Korinther 2,12 auch nochmal. Denn wenn ich schwach bin, sagt Paulus, dann bin ich stark. Wenn wir als Männer unsere Stärke ausnutzen, um die Frau, die schwächer ist, laut der Schrift auch. Und hier geht das nicht um Intellekt, es geht nicht um Position. Es geht einfach, dass wir dafür verantwortlich sind, für die. Wir haben das Sorge, nicht nur Recht, Verantwortung über sie. Das hat nichts Minderwertiges zu tun, überhaupt nichts, in keiner Weise. Das sind nur verschiedene Rollen. Gott hat Freude daran, die Schwachen zu segnen und sich gerade um die zu kümmern, die weniger ehrbar sind als aus dieser Welt. Gottesfürchtige Ehemänner und gerade die Leiter und Ältesten würden das Gleiche für ihre Ehefrauen tun. Das ist klar. Wir wollen das Gleiche tun. Die Frage natürlich ist, und stellt sie euch selber, tut ihr das? Kümmert ihr euch wirklich so nicht nur um eure Frauen? Seid ihr ein Vorbild, auch wenn das in der Gemeinde darum geht? Wie ist das? Wir als Älteste haben schon x-mal die Situation erlebt, wo wir realisiert haben, dass wir als Älteste für Frauen einstehen müssen, die keinen Vertreter haben. Zum Beispiel alleinstehende Frauen, die in der Gemeinde sind. Wer vertritt sie? Sie können nicht zu ihren Ehemann gehen. Denkt ihr daran? Denkt ihr daran, dass sie auch eure Hilfe brauchen? Es sind viele, viele Aspekte. Gibt es irgendetwas neben deiner Beziehung und deinem Dienst für den Herrn Jesus Christus und deiner verantwortungsbewussten Arbeit, die mehr Aufmerksamkeit bekommt, mehr Zeit, mehr Geld als deine Ehefrau? Sollte das wirklich so sein? Sollte das wirklich so sein? Zum Verständnis, genauso wenig wie Unterordnung beinhaltet, dass derjenige, der sich unterordnet, unterlegen ist oder minderwertig ist, genauso wenig bedeutet das Wort Schwäche in dem Kontext hier, dass sie vom Charakter und vom Intellekt schwächer ist. Davon wird hier überhaupt nicht gesprochen. Und das werdet ihr auch wahrscheinlich auch oft erleben, dass eine Frau von Intellekt viel weiter sein kann und viel mehr erreichen kann. Schwäche bedeutet nicht, dass die Frau geistlich oder intellektuell minderwertig ist. Das auf keinen Fall. Petrus hat uns genau gesagt, inwiefern die Frau schwächer ist. Er hat das dargestellt einfach in dem Kontext des Ganzen. Und da sind drei Dinge, die ich ganz kurz noch aufführen müsste, wo ich denke, dass die Männer wirklich Aufmerksamkeit auf ihre Frau legen sollen. Und das ist, Männer sollen die Unterordnung ihrer Frau nicht ausnutzen. Nur weil die Frau aufgefordert, sich den Ehemann unterzuordnen, soll der Mann das nicht ausnutzen. Gott will nicht, dass wir über unsere Frau herrschen. Und ich sage das so als, nein, wir tun das natürlich nicht. Wir sagen, alle sind wir hier brav und machen sowas nie, haben das noch nie gemacht. Wir bestehen nicht darauf, dass wir das Sagen haben, dass wir das Haupt der Familie sind oder das Haupt der Gemeinde mit sind, nicht Jesus Christus ersetzen, sondern als Älteste Verantwortung haben. Wir bestehen da natürlich nicht drauf. Ich sage das nur so, klar, wir müssen aufpassen, wir leiten mit Vorbild. Und wie hat Jesus Christus die Gemeinde geleitet? Nutzt also nicht die Unterordnung, die deine Frau dir gegenüber haben soll, aus, indem du sie beherrschst. Männer, nutzt eure körperliche Überlegenheit nicht aus. Männer sollen Kavaliere sein. Sie sollen der Frau die Tür aufhalten. Hört sich komisch an. Ich mache das auch nicht jedes Mal, aber das soll der Gedanke sein. Du sollst zuvorkommen, du sollst deiner Frau helfen. Die Frage, ganz einfach fragen, hätte Jesus Wäre er zuerst zur Tür reingelaufen oder hätte die Frau die Tür aufgehalten? Ist er da jemand, der gekommen ist zu dienen oder nicht? Er ist gekommen zu dienen. Unser Ziel ist es, Jesus zu imitieren. Und er hat sich gerade um die Schwachen gekümmert. Er hat sich gerade auch um Frauen gekümmert. Er hat sich gerade darum gekümmert, die Rolle der Frau nicht zu missachten, wie wir das oft erleben in unserer Gesellschaft. Männer, nutzt nicht die emotionelle Sensibilität der Frau aus. Nutzt nicht die emotionelle Sensibilität aus. Denkt, Gott sei Dank, dass unsere Frauen emotionell sensibler sind. Wir freuen uns darüber, dass sie uns helfen und sensibler sind in unserer Gemeinde als Älteste. Ich denke immer so oft, dass ich mit Leuten spreche, gehe auf sie zu, alles gut, alles schön, höre ihre Geschichten an und gehe weiter. Und dann sagt meine Frau, hast du gar nicht gemerkt, dass sie wirklich Schmerzen hat, beziehungsweise dass sie Probleme hat, dass du vielleicht ein bisschen harsch warst? Und ich sage, nö, hab ich nicht mitgekriegt. Wie sollte ich denn? Ich hatte meine Brille ja nicht auf. Das ist genau das. Sie fühlen, sie sehen, sie erleben das. Meine Töchter, ich habe 3 Töchter. Und das war gut so, weil ich einfach Sensibilität lernen musste. Ich wäre, wie man das heißt, mit der Tür ins Haus gefallen oder ich hätte meinen Fuß in den Mund genommen, weil ich so viele dumme Sachen manchmal gesagt habe oder dumme Sachen getan habe und gar nicht gemerkt habe, wie das unsere Töchter verletzt hat. Meine Frau hat geduldig mich darauf hingewiesen und mir geholfen. Ich bin so froh, dass sie so sensibel ist. Ich bin so froh, dass sie die Sachen sieht, die ich übersehe, weil ich oft schneller sein will, als ich sein soll. Und bei uns ist das sogar schon mit dem Autofahren so, wo sie sagt, Christian, nimmst du keine Rücksicht auf mich und auf jemand anderes? Du fährst so sportlich. Und dann muss ich sagen, ich mag sportlich. Warum kriege ich so einen sportlichen Wagen? Also das mit den E-Autos ist das Gute. Du kannst draufdrücken, das kommt sofort. Aber du bist auch sofort an der Scheibe. Also, Ehemänner behalten, wir müssen Rücksicht nehmen auf unsere Frau. Wir müssen ihre Sensibilität hochachten, nicht missachten. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht verbittert gegen sie. Das steht in Kolosser 3,19. Denkt mal nach, was bedeutet verbittert? Wie können wir verbittert sein gegen unsere Frauen? Und all diese Sachen, wir als Älteste sollen unsere Ehen wirklich an ihnen arbeiten. Und es gibt eine Vielzahl von Materialien seit den letzten Jahren, die rausgekommen sind, um uns zu helfen, darüber nachzudenken, um jeden Schritt durchzugehen, um praktisch Sachen anzupacken und umzusetzen. Als Ehemänner sollen wir niemals unsere Gefühle so eskalieren lassen, dass wir durch unser Verhalten verletzend sind. Das ist so, wie wenn du als ein kostbares Gefäß Steine gegenwirfst. Und irgendwann reißen die. Und dann wundert ihr euch. Und dann wundern wir uns, wenn die Ehefrauen sagen, das reicht mir jetzt aber. Du sollst, sag nicht zu deiner Frau, Schatzi, und redest mit ihr, als wenn sie Dreck ist. Wenn du Schatzi sagst, oder Schatz sagst, oder weiß ich, was sie alles Schönes sagt, dann meint das, dann tut das. Woher weißt du, wenn du verbittert bist? Woher weißt du, wenn du verbittert bist? Wenn du anfängst Sachen zu sagen, das hast du doch schon immer gesagt, oder getan, du hast es nie getan. Wenn du Sachen eskalieren, wenn du einfach Sachen sagst, die extra verletzend sind. Mach das nicht, hört damit auf. Atmet durch, und denk an, was du sagen solltest, was in der Schrift steht. Was solltest du sagen? Was soll dein Wort sagen? Was sagt Epheser 4,29? Was steht in Epheser 4,29? Wir sollen gnädig mit ihnen umgehen. Alles, was wir sagen, soll gnadebringend sein. Wie kann das Gnade bringen, wenn euer Herz oder ihr verbittert seid? Daher, ihr Männer, behandelt eure Frauen mit diesem Erkenntnis. Versteh deine Frau, Ehefrau, behandle sie wie einen kostbaren Schatz. Unsere größte Herausforderung als Älteste ist es, ein Vorbild in der Ehe zu sein und zu führen. Denn wir, genau jeder Einzelne von uns, die in der Ältestenschaft sind oder Verantwortung und auch Leiter sind, auch Ehemänner, alle haben dazu was zu sagen sozusagen. Wir sind alle Sünder, wie jeder andere. Wir sind alle Sünder und haben Schwächen, wie jeder andere Mann. Keiner von uns ist perfekt. Aber die Reife, die von uns erwartet wird, ist eine Reife eines erfahrenen, geisterfüllten und im Glauben lebenden Mann Gottes. Das wird von einem Ältesten erwartet. Einer, der diese Dinge gerade unter Kontrolle hat. Es wird erwartet, dass wir Vorbilder sind, die von der Gemeindegliedern gesehen, erlebt und beobachtet werden und sie uns ein Glaubensleben, in uns ein Glaubensleben erkennen, das nachzuahmen ist. Ich habe schon heute unter uns Leitern hier gehört, dass einer vor 10 Jahren etwas gesehen hat in den Hadis, die Untersprecher ist, vor 10 Jahren. Und das hat ihn so beeindruckt, dass es ihn beeinflusst hat, damit er sein Leben ändert in dem Bereich. Das ist, wo wir sein sollen. Wir sollen etwas vorleben, was die Leute nachahmen möchten. Eure Söhne kommen hierher und sehen euch und sagen, ich möchte so sein wie Vati. Ich bin interessiert an den Kindern unserer Mitarbeiter, die zum EBTC kommen. Warum? Warum kommen die überhaupt zum EBTC? Hoffentlich, weil sie sagen, hey, was Vati macht, das liebe ich, was er lehrt, liebe ich, wie er sich verhält, liebe ich, ich möchte da hingehen. Wenn sie nicht kommen, dann muss ich mich fragen, wieso? Und wenn sie kein Interesse haben, dann frage ich, hey, reden wir nur davon oder leben wir das auch? Und das sind wir als Älteste. Wir müssen etwas vorleben. Wir sind eigentlich ein Schaukasten, der rumläuft. Wir sind ein Glasiglo, wo die Leute reingucken können. Die erleben uns. Wir waren vor einigen Jahren in Finnland, in Rovaniemi, und waren in einem Iglo, Glasiglo, tatsächlich. Da waren aber ein paar Wände da. Aber es war ein Glasiglo. Und ich dachte, wow, das ist wirklich schockierend, weil alles kann man sehen. Natürlich waren da keine Menschen, das ist klar, weil das wirklich im Winter war. Und es war nur deshalb ein Glasiglo, damit man die Aurora des Lichts sehen kann, vom Polarlicht sehen kann. Aber ich sage, so sind wir als Älteste. Wir, die Leute sehen uns, die wollen wissen, wer wir sind. Nicht nur, wie wir einen Sonntag aussehen, einen Anzug anhaben, sondern die wollen wissen, wer wir tatsächlich sind. Die sind interessiert, wie du mit deinen Kindern sprichst, wie du einen Problemfall mit deinen Kindern löst, wie du einen Problemfall mit deiner Frau löst, in Liebe, wie du Seelsorge machst, wie du dich um ihre Seelen kümmerst. Hebräer 13,7, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das ist ein hoher Anspruch hier. Ihr sollt im Glauben leben und wandeln. Hebräer 3,17 dazu. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen an. Das sage ich nicht zu euch. Die wacht über eure Seelen. Als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden und nicht mit Seufzen tun. Denn das wäre nicht gut für euch. Wie gesagt, diese Bibelverse sind zu der Gemeinde geschrieben, nicht zu den Ältesten. Und diese Ältesten sollen das auch nicht sagen, sozusagen. Die Gemeinde soll das lesen und realisieren. Wir sollen uns so verhalten, dass wir uns ihnen unterordnen können. Aber können sie sich euch unterordnen? Seid ihr dieses Vorbild? Sind wir bereit zu sagen, dass sie sich mit Freuden uns unterordnen? Ein zweiter Aspekt, den ich noch kaum angesprochen habe, aber jetzt wieder ansprechen möchte, ist, dass wir als Ehepaar oder als Ältesten gefordert sind, unsere anvertrauten Kinder in der Furcht Gottes, im Glauben nach Gottes Wort zu erziehen. Was ist uns anvertraut? Wofür sind wir verantwortlich als Vorsteher und Eltern in einer Ortsgemeinde, als Älteste? Was ist uns anvertraut? Sind Kinder anvertraut worden. Wir haben 4 Kinder, erwachsene Kinder, alle sind verheiratet, alle haben Kinder und wir haben 9 Enkelkinder, 2 auf dem Weg. Ich weiß, wovon ich spreche, auch wenn ich nicht immer, wenn ich nicht weiß, dass Gott hat mir geholfen, dass wir es richtig machen in einigen Sachen, aber in vielen Sachen, wenn ich zurückgucke, macht das nicht so, wie Vati das gemacht hat, macht das so, wie es in der Schrift steht. Wir sind aber trotz alledem, jeder Älteste ist verantwortlich für die Familie. Wir haben bereits im Alten Testament so viele Vorbilder, die uns sagen, dass wir ein Vorbild sein sollen und unsere Kinder erziehen sollen. Höre Israel, 5. Mose 6, Vers 7, ich glaube 7 bis 8. Höre Israel, das Gebot Gottes des Herrn zu lieben, ihn zu lieben, seine Worte zu bewahren. Höre Israel, ist unser Gott ein Gott, der Herr allein. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst reden von ihnen. Du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden und du sollst dir zum Erinnerungszeichen über die Augen sein. Schon im Alten Testament war ganz klar verstanden, dass die Väter, dass in der Familie die Vorbildfunktion stattfindet. Und das ist genau für uns als Älteste wichtig. Wir müssen und verstehen, dass wir unseren Kindern vorangehen. Ich habe in einem Hotel gearbeitet in Los Angeles. Wir haben bis zur Veranstaltung gehabt, bis 4.500 Leuten. Die sind da gekommen und jeden Freitag hat sich da eine jüdische Gruppe getroffen. Die orthodoxen Juden. Und wer kam? Die Väter mit ihren Söhnen, die bei ihnen waren. Das ist die Ausbildung, die sie wahrscheinlich kriegen. Die haben miterlebt, wie ihre Väter angebetet haben, verhandelt haben, was immer sie gemacht haben. Die haben den ganzen Tag mit ihren Vätern verbracht. Und das war für uns natürlich komisch zu erleben, dass ein Kind mit auf die Arbeit geht. Aber bis ich begriffen habe, warum, und heute will ich sagen, macht das. Nehmt eure Kind mit auf die Arbeit. Lasst sie mal sehen, wie du dich da verhältst oder was du da machst. Und wie du da arbeitest. Dass sie wirklich verstehen, damit Essen auf dem Tisch ist, muss ich arbeiten. Und nicht nur 8 Stunden, sondern auch hinfahren und mich fertig machen und danach. Aber du bist ein Vorbild auch in dieser Hinsicht. Wir sollen unsere Kinder aktiv im Glauben erziehen. Bitte lest euch das Buch Väter leiten von John MacArthur einmal durch. Guckt mal darauf, was er sagt, was er meint, was man machen muss. Ich habe hier nur die paar 10 Punkte ganz kurz aufgezeichnet. Ist ganz einfach. Erziehung ist total einfach. Du sollst ihnen nur beibringen, dass sie Gott fürchten. Einfach. Du sollst ihnen helfen, dass sie ihre Sinne bewahren, dass sie nichts Dummes sehen, denken und tun. Dass sie ihren Eltern gehorchen, dass sie aufpassen, was für Freunde sie haben. Da haben wir unsere Erfahrung gemacht. Wir haben es war so schwer, eine Situation, die wir hatten, dass wir sagen, wenn sie weiterhin mit diesen Freunden zusammen ist, dann geht alles schief. Was machen? Wir sind zur Schule hingegangen, haben mit den Eltern, Lehrern gesprochen und die Lehrer haben uns zugestimmt, was ich auch noch nie hatte. Und wir haben gesagt, wir haben was Verrücktes vor, dürfen wir das tun? Und sie sagen, mach das. Anstatt auf eine Klassenfahrt zu fahren, haben wir sie mitgenommen auf eine andere Fahrt, wo sie die Aufmerksamkeit meiner Frau hatte und unter unserer Leitung war und wir darauf einwirken konnten, was für Freunde sie hatte. Das hat auch am Ende dazu geführt, dass sie sich getrennt hat von diesen Freundschaften. Aber man muss manchmal Sachen tun, die drastisch sind. Auch wegfahren, irgendwas machen. Weil es geht nicht um irgendeinen, es geht immer um ein Leben. Die nächste Generation von Menschen, die euch anvertraut worden ist. Denkt dran, das sind nicht eure Kinder, das sind Gottes Kinder, die er euch gegeben hat für eine gewisse Zeit. Das muss man einfach wissen. Also wir müssen wissen, was für Freunde sie haben. Sie müssen ihren Körper beherrschen. Wie macht ihr das? Was ist das, wenn die verrückte Kleidung anhaben? Bei uns war das so, ihr dürft erst was kaufen, wenn Vati das gesehen haben. Dann müssen die Modeschau machen. Und ich mochte das immer. X-mal sind Sachen wieder zurückgegangen. Aber das Beste war, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte ein Date mit euch haben. Ich möchte mit euch ausgehen. Dann dachten die Frauen, oh wow, das macht er nur mit Mutti normalerweise. Also jetzt gehen wir aus. Bin ich mit denen ausgegangen, habe ich gesagt, wir wollen einkaufen gehen. Ich möchte euch ein schöne Kleidung kaufen, einen schönen Mantel kaufen, was immer. Hat viel Geld gekostet. Der Punkt ist aber, sie haben erlebt, was ich mag. Und dass ich einen sehr konservativen Geschmack habe. Und sie mochten das, sie wollten mir gefallen als Vater. Und das haben die auch durchgezogen. Aber du musst auch was opfern, bereit sein zu tun. Und auch ein bisschen, es ist schwer, weil Kinder sehen alles, was in der Welt vor sich geht. Und die wollen natürlich verstehen, was sie damit machen sollen. Wie sie sich verhalten sollen, wie sie sich kleiden sollen. Und es ist immer herausfordernd, etwas zu finden, wenn alle anderen etwas anderes haben. Lehre deine Kinder an ihrem Ehepartner Freude zu haben. Leute, eure Kinder werden nicht nur Kinder sein. Sie werden auch junge Erwachsene und Ehepaare sein, sich verheiraten. Ich habe 3 ganz tolle Schwiegersöhne und eine super Schwiegertochter. Alle wollen Familie sein. Alle wollen heiraten. Alle wollen lieben ihren Mann oder Frau. Aber das ist nicht einfach, Leute. Da sind manchmal Situationen, wo du sagst, wow. Das ist manchmal nicht getan mit einem Gespräch. Manchmal dauert das Jahre, bis eine Schwierigkeit ausgeräumt ist. Aber das ist wie in der Gemeinde. Wie in der Gemeinde. Aber es fängt zu Hause an. Und ich denke immer, wenn wir immer denken, wir denken immer nur unsere Familie, also unsere Kinder, unsere Ehefrau. Aber die nächste Generation ist unsere Ehefrau, unsere enge Familie und dann ihre Familien. Dann gibt's Opa, Oma. Es ist weiter. Es geht weiter. Leute, es hört nicht auf. Wir sind für die biblische Erziehung verantwortlich. Wir sind nicht für ihre Errettung verantwortlich. Wir können sie nicht erretten. Die Stellen in der Schrift, von denen wir reden, sagen nicht, dass wir sie erretten. Wir können alles tun und sie in der Furcht Gottes erziehen. Und hoffentlich kommen sie zum Glauben. Aber das ist allein in Gottes Hand. Mein Sohn ist nicht im Glauben. Aber er kann euch, jeden von euch, das Evangelium erklären. Er saß bei Carrie Hardy im Gottesdienst vor einigen Monaten, da hat er über Römer 1, Vers 18 bis 21 gepredigt, ne? Oder 23. Da hat er die volle Wucht des Evangeliums abgekriegt und auch das, wenn man nicht läuft. Und er hat realisiert, mein Leben ist nicht da. Und trotzdem, auch wenn er alles weiß, sein Herz ist noch nicht da. Es ist ein Gebetsanliegen. Er weiß es. Ich sage ihm das auch. Ich bete für dich regelmäßig. Und das Größte für mich ist nicht, dass du einen guten Beruf hast oder weiß ich was, sondern das Wichtigste für mich ist, dass du errettet wirst, dass deine Frau errettet ist und dass ihr dem Herrn nachfolgt. Die anderen drei, Gottes Segen, das ist für uns, dass die anderen drei Mädels folgen dem Herrn nach und ihre Männer auch. Wir sind verantwortlich für unsere Kinder, aber wir können sie nicht zum Glauben bringen. Es ist nur ein natürliches Zeugnis. Erleben sie wirklich von uns, wie wir mit unserem Glauben umgehen. Wie geht ihr mit eurem Geld um? Wie geht ihr mit? Sehen sie euch beten? Sehen sie das Wort mit zu studieren? Sehen sie euch jeden Sonntag in die Gemeinde gehen? Oder wenn irgendeine Sache passiert, dann geht ihr nicht in die Gemeinde. Ist euch das super wichtig? Ich weiß noch, dass Sharon und ich, manchmal haben wir schwierige Situationen, wenn wir irgendwo hinfahren und auf einmal müssen wir am Sonntag zurückkommen, wenn wir und können nicht in den Gottesdienst, da waren wir auf Finnland, finnischen Gottesdienst verstehe ich nicht, weil ich Finnisch nicht verstehe. Ich verstehe aber ich kann aber in den Gottesdienst kommen. Das Verrückte in Finnland ist, dass sie auch im Sommer oft die Gemeinden schließen, weil keine Leute da sind. Aber weißt du, was wir geschafft haben? Unsere Gemeinde hat den Gottesdienst online. Und ich sagte, hey, vielleicht kann ich das ja übers Handy bekommen. Wir saßen im Wagen, sind gefahren, haben den Gottesdienst verfolgt und haben sogar mit denen zurückgeschrieben. Du kannst das machen. Für uns war es immer wichtig, dass Sonntag Sonntag bleibt. Auch wenn es komische Situationen gibt, wo man mal Sonntag unterwegs sein muss oder es nicht ändern kann, weil jemand das anders geplant hat. Lass Sonntag Sonntag sein. Sei bekannt fürs Beten. Die Vorbildfunktion der Ältesten dieser Generation hört nie auf. Vor allem in der Leitung nicht. Sie wird nur gewichtiger und hat oft mehr Einfluss. Deshalb sollen wir lernen, nicht zu schnell zu antworten und prüfen, ob Gottes Wort tatsächlich unsere grundlegende Grundlage ist oder mittlerweile unsere Erfahrung. Was ich damit meine ist, man wird älter, man reagiert aus Erfahrung. Das Wort muss das Wort bleiben, Leute. Erfahrungen haben keine Autorität, Leute. Wirklich nicht. Für dich selber, aber nicht für die nächste Generation. Natürlich, wenn deine nächste Generation sieht, wie du das umsetzt in dein Leben, das heißt ja auch, du sollst den Leuten, der in Hebräer 13, Vers 7, du sollst die Leute nachahmen, wie sie dir das Wort geredet oder gesagt haben. Du sollst ihr Glaubensleben nachahmen. Also das Resultat ist schon richtig, dass da sollen gewisse Erfahrungen sein, weil diese Erfahrungen bzw. diese Grundlagen sollen auf der Bibel beruhen. Und allein, und das wissen wir haben das gestern schon gehört, sagt in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deinem Wort, in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Es ist eben nichts anderes als das Wort Gottes, die Wahrheit. Da ist kein Ersatz dafür. Jesaja 40, Vers 8, wie gesagt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Es ist ein ewiges Wort, es ist ein wahres Wort und daran wollen wir uns halten. Also, abschließend möchte ich sagen, das ist unglaublich wichtig, unsere Vorbildfunktion als Älteste in der Ehe und in der Erziehung, in der Familie. Wir können das nicht hoch genug ansetzen. Die Qualifikation eines Ältesten hört sofort auf, wenn die Familie nicht in Ordnung ist. Ich sage nicht, dass das einmal ein Problem gibt. Jede Familie hat Probleme, jede Ehe hat Probleme irgendwo und man kann die durcharbeiten. Aber das Wichtige ist, dass man aktiv daran arbeitet und das zur Priorität macht, wenn man in diese Situation gelangt und das nicht auf die Seite schiebt. Oder auch einen Mitältesten sagt, wir wissen, dass er Probleme hat, nicht darüber spricht. Da muss es eine Offenheit geben, dass wir miteinander darüber reden können, beten können, ihnen Hilfe geben können und auch, wenn es soweit ist, sogar seelsorgerlich helfen und vielleicht für die Ältestenschaft zurückzutreten für eine Zeit, weil auch die Gemeinde sowas sehen kann. Und wenn die sehen, wie ernst ihr das nehmt, was ist das für ein Zeugnis? Was glaubt ihr, was die Leute denken? Der Älteste, ja, er hat ein Problem. Ich sehe aber, er tritt zurück und kümmert sich nur um seine Familie und seine Kinder. Wow, den möchte ich nachfolgen. Den vertraue ich. Umgekehrt, wenn du versuchst, das abzudecken, oh, das ist nicht so schlimm und weiß ich, was alles sagst, dann fängt das Rumoren in der Gemeinde an und dann werden andere solche Situationen auftauchen in der Gemeinde von anderen Gemeindegliedern. Deshalb ist die Vorbildfunktion unserer Ältestenschaft so grundlegend wichtig. Lass mich beten. Vater Gott, wir danken dir für deine Güte und deine Gnade. Danke für all dein Wort, was du uns geschenkt hast und auch gerade in diesen Dingen Aufmerksamkeit gegeben hast. Allein die Sprüche, die voll sind von Sachen, wo Salomon zu seinem Sohn schreibt, hör mein Sohn, verstehe mein Sohn und sieh mein Sohn, immer wieder Aufmerksamkeit erwartet von seinem Sohn und seine Vorbildfunktion als Leiter, als Pastor immer wieder zu erkennen ist. Auch für uns, die wir jetzt in diesen Rollen sind, dass wir das nicht unterschätzen, wie wir unsere Ehe führen und unsere Familie führen, ist zentral, Herr. Dafür danken wir dir. Amen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.